He... Yeah. Alright.
And then we are, hey, we're excited to be here.
Also, wir sind aufgeregt, dass wir hier sein dürfen.
Now, it can Deutsch sprechen, ja, aber mein Deutsch ist nicht so good, so ich denke, it's better, wenn Sie haben die perfekte Deutsch und die gute Deutsch machen. Ja, yeah? Good? Alright. Yeah. So we're excited to be here.
Also, wir sind aufgeregt, dass wir hier sein dürfen.
It's great to be with you, but it's also fun to be with Christian.
Es ist schön mit euch zu sein, aber auch mit mir.
Christian and I have been friends for a few years.
Also wir sind seit einigen Jahren Freunde.
And Christian is a man who he really loves Jesus.
Und ich liebe auch Jesus.
We've done a lot of ministry together, some stuff on the streets.
Und wir haben
churches. We've done a lot of stuff together.
Wir haben schon viel gemeinsam zusammen gemacht.
And I always appreciate his heart. He loves his city. Yeah, he's from Hamburg. He loves Deutschland. He loves Hamburg. And
ja, I really appreciate that. Ich liebe Hamburg. Ich komme aus Deutschland.
Yeah, and he's now what two years married now?
Bisschen mehr als zwei.
Yeah. So and he has his wife Mina and
meine Frau really ist well. Genau, meine Frau ist Mina, genau.
And he gets to eat a lot now because she's Persian and makes wonderful food.
Genau, ich esse jetzt mehr, ja.
Amen. I want to just read a verse of Hebrews chapter 3.
Also wir lesen erstmal Hebräer Kapitel 3.
It's not the preaching focus, it's just our heart.
Das ist jetzt nicht der Predigtfokus, sondern unser Herz.
And I'm always challenged by this verse.
Und ich werde immer wieder herausgefordert durch diesen Vers.
Because if you read it slowly, it's very powerful.
Wenn du den langsam liest, dann ist es sehr kraftvoll.
So Hebrews chapter 3 verse 13.
Also Hebräer 3 Vers 13.
But encourage one another day after day, as long as already given. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin.
Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt.
So guys, that's our heart this morning, that as we come together with you, that in some way we can come and bring encouragement to you, and you encouraging us.
Das ist unser Herz für heute, dass wir euch ermutigen und auch ihr uns ermutigt, uns gegenseitig.
And it was fun to drive this morning, yeah, from Hamburg here.
Und das hat Spaß gemacht, diesen Morgen von Hamburg hier nach Lauenburg zu fahren.
And right when we hit the Lauenburg sign, yeah, we just started praying for Lauenburg.
Als wir dann nach Lauenburg gefahren sind, hat Buddy für Lauenburg auch gebetet.
And it just excites me that you guys are a church here.
Und das finde ich aufregend, dass ihr hier als Gemeinde hier seid.
And we pray that you're encouraged this morning.
Und wir beten, dass ihr ermutigt werdet heute Morgen.
And so I also send lots of greetings from St. Georg in Hamburg.
Ich sende auch viele Grüße aus St. Georg in Hamburg.
How many people know where St. Georg is?
Wer weiß, wo St. Georg ist?
Yeah? Okay.
Also ist direkt bei Hauptbahnhof.
So my, our church is there. I pastor a church there.
Also unsere Gemeinde ist dort. Ich bin Pastor.
And my wife and my two kids are there.
Und meine Frau, meine Kinder sind auch da.
And my wife Krista will be married. 20 years this July.
Crazy. Und diesen Juli sind die 20 Jahre verheiratet.
And our son Jose is 11 and our daughter Grace is 9.
Und unser Sohn Jose ist 11 und unsere Tochter Grace ist 9.
And also send greetings from Alex Stende. Alex used to grow up
ich sende,
Alex, last night sent me no money, send greetings to everybody.
Also ich sende auch Grüße von Alex, den kennt ihr ja hier. Stender, ja, okay.
And Alex jetzt ist, she's studying down in southern Germany.
Und die ist jetzt in Süddeutschland und studiert.
So she sends greetings.
Also sie sendet Grüße an euch.
And so I did a little research, yeah, a little St. Georg and Lauenburg research.
Also ich habe mal ein bisschen eine Suche gemacht, St. Georg Lauenburg Suche.
I was surprised at a couple things.
Und ich, aber einige Dinge war ich überrascht. Also Lauenburg und St. Georg sind ungefähr mit 11.000 Leuten bevölkert. Aber Lauenburg ist ungefähr fünfmal größer. Und vielleicht zehnmal schöner. Also wo ich lebe, da sind wir sehr eng zusammengepfercht. Also wir sind mit meiner Familie jetzt seit 7 Jahren in Deutschland. Ich werde über meine Geschichte nachher noch ein bisschen erzählen. Aber unsere ersten 2 Jahre haben wir in Hamburg gelebt. Also wir haben natürlich in St. Georg gedient, gearbeitet. Aber für vier Jahre haben wir auf dem Land in Mecklenburg gelebt. Also ich war so ein Landmensch für 4 Jahre. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und jetzt leben wir direkt in St. Georg. Ja, wie ich nochmal gesagt habe, es ist schön hier zu sein. Also wenn wir heute in das Wort Gottes einsteigen, Da sind zwei Fragen, die ich uns stellen möchte.
One question is, can God transform a nation?
Die erste Frage lautet, kann Gott eine Nation verändern?
Can God transform a nation?
Kann Gott eine Nation verändern?
And the second one is, can God transform a person?
Und die zweite Frage ist, kann Gott eine Person verändern? Und ich hoffe diesen Morgen, dass wir alle, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, dass wir das biblische Verständnis haben und die biblische Gewissheit, dass Gott eine Nation verändern kann. Und dass wir uns erinnern, dass Gott auch eine Person verändern kann. Also bevor wir zu den Nationen kommen, die Frage ist, kann Gott einen Menschen verändern? Und ich kann hier stehen mit meinen Händen nach oben, 1 Million%, ja, Gott verändert Menschen. Weil er hat mich selbst radikal verändert. Also ich wurde aufgezogen in Los Angeles, Amerika. Also ich habe dann zwei Eltern und auch drei ältere Geschwister oder Schwestern. Und mein Leben bis zu meinem 23. Lebensjahr war so dieses typische amerikanische Leben. Also ich habe Sport gemacht. Ich war gut in der Schule, bin zur Universität gegangen. Ich habe gern Party gemacht und solche Sachen. Also bei meinem Vater ist es so gewesen, alles, was mit Jesus zu tun hatte, hat er sich nicht drum gekümmert. Und obwohl ich nicht so aussehe, aber meine Mutter kommt aus Italien. Und die hat einen sehr starken katholischen Hintergrund. Und seitdem ich so groß war, bin ich zur katholischen Gemeinde gegangen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch einen katholischen Hintergrund hat, aber der wird das verstehen. Und das war mein Leben. So, ich wusste, wer Jesus war, also wer. Aber das war was, das hast du angeguckt, warst mal zur Kirche, aber mehr war da auch nicht. Und als ich fast 23 Jahre alt war, da war ich in so einer christlichen Veranstaltung für die 20er. Also ich war null Christ. Und ich habe auch zu jemandem gesagt, 100%, ich werde kein Christ werden. Und vor ein paar Tagen habe ich mich mit meiner Frau darüber unterhalten. Und das war die Person, zu der ich gesagt habe, ich werde niemals Christ, das war, dann ist meine spätere Frau geworden. Also ich bin zu dieser Veranstaltung gegangen. Und ich habe da so gesessen wie ihr. Und ich habe mir das einfach nur angeschaut. Und da war auch ein Anbetungsteam, so wie heute. Und ich habe da gesessen und habe die nur angeschaut. Und keiner hat da gepredigt, aber ich hab mir diese Lobpreiser genau angeschaut. Ich habe nichts zu gar keinem gesagt. Aber in meinem Herzen habe ich so gewusst, die kennen Jesus so, wie ich ihn nicht kenne. Ja, ich habe viel von Jesus gehört. Aber diese Leute kennen Jesus so, wie ich ihn nicht kenne. Und ich war da so angezogen dazu. Und das teile ich auch gern für Lobpreiser mit. Weil du hast vielleicht gar keine Ahnung, was für einen Einfluss du hast, wenn du dort stehst und einfach Jesus anbetest. Und als das in meinem Inneren so passiert ist, da war noch was anderes, was im Inneren sich bewegt hat. Und ich wurde überführt von der Sünde, wie ich gelebt habe in meinem alten Leben. Ich habe ich habe erlebt, wie leer mein Leben war, wie mein Leben vor der Sünde war, und ich saß nur einfach da. Also Gott hat mit mir gehandelt auf eine mächtige Art und Weise. Und ungefähr 3 Monate später, also ich wurde an dem Tag noch kein Christ, aber 3 Monate später habe ich mein Leben Jesus gegeben im Raum. Und mein Leben ist niemals mehr das Gleiche, dasselbe. Und es war auch eine sehr interessante Zeit in meinem Leben. Ich war außerhalb der Schule fertig und habe arbeiten angefangen. Und ich war wirklich eine neue Kreatur. Gott hat mich radikal verändert. Und als dann nach diesen Ereignissen habe ich mich wieder mit meinen alten Freunden getroffen. Und das machen halt Menschen oder Männer machen halt was, auch ohne Jesus. So die trinken und Party und so. Und plötzlich, ich bin eine neue Kreatur. Und ich bin zurück in dieser Szene mit diesen ganzen Kerlen. Und die sagen dann zu ihm, was ist mit dir passiert? Also wir möchten den alten Buddy lieber haben. Und ich habe denen dann erzählt, was hat Gott in meinem Leben getan, aber ich war noch ein geistliches Baby. Also das war auch vor ungefähr 20 Jahren. Und heute bin ich immer noch in Verbindung mit denen. Und ich bete für die. Und er sieht auch, wie Gott Dinge in deren Leben tut. Das ermutigt ihn. Und nach meiner Rettung, ungefähr ein Jahr später, habe ich meine Freundin, also meine Frau, dann geheiratet. Und ich war jemand, der Jesus dann geliebt hat und ganz normal gearbeitet hat. Ich war so ein Finanz- und Geschäftstyp. Und das habe ich dann so die nächsten ungefähr 13 Jahre lang auch gemacht. Das war mein Leben. Und dann kamen die Kinder in unser Leben. Beide unserer Kinder sind adoptiert. Und beide sind von Los Angeles. Und dann habe ich meine Frau, meine Familie. Und dann ist etwas sehr Unerwartetes geschehen. Und das war im Dezember 2005. Über 10 Jahre her. Und das war noch bevor wir unsere Kinder hatten. Und das war ein ganz normaler Tag. Bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen, habe mit meiner Frau gegessen und bin zu Bett gegangen. Ende. Und dann, innerhalb der Nacht, bin ich plötzlich aufgewacht. Und das hatte ich vielleicht nur einmal in meinem Leben oder weiß ich nicht. Und ich bin aufgewacht und ich habe gemerkt, dass Gott in meinem Herzen gesprochen hat. Und das war vielleicht 2 oder 3 Uhr morgens, so die Richtung. Und ich werde das nicht vergessen. Ich bin aufgewacht und habe das erkannt. Und da hatte ich ein Papier am Bett. Achso, ich hatte kein Papier am Bett. Ich hatte nur ein Buch, was ich gelesen habe. Und ich hatte einen Stift. Und dann fing ich einfach an, alles das, was Gott gesprochen hat, aufzuschreiben. Also ich habe einfach aufgeschrieben. Meine Frau wacht auf. Und sie versteht, Gott tut irgendwas und sie fängt an zu beten. Und das waren ungefähr 65 verschiedene Dinge, die der Herr auf mein Herz gelegt hat. Ich kann das nicht alles erinnern. Aber das Herz war, geh nach Deutschland und predige das Evangelium. Liebe die Leute, diene den Leuten. All die ganzen Dinge. Am Ende, es war Hamburg, Deutschland. Das war ein Ort, wo so viel Sünde ist. Also Leute, ich habe nie über Deutschland nachgedacht. Ich habe keine Familie in Deutschland. Ich war in Berlin oder München lange Jahre vorher. Und das hört sich vielleicht verrückt an, aber ich habe noch nie von Hamburg gehört, hatte noch nie von Hamburg gehört. 100%. Und ich wusste gar nicht, ich dachte, das wäre vielleicht ein Dorf, da muss aber sehr viel Schlechtes passieren. Und jetzt ist es vielleicht 3 oder 4 Uhr morgens. Also ich gehe ins Internet und tippe das da ein. Hamburg. Zweitgrößte Stadt. Was ihr alle schon wisst. Und wir sehen, oh, Reeperbahn. Meine Frau hat ein Herz für Frauen in der Prostitution. Und so, und dann 5:30 aufgestanden und zur Arbeit gehen. So, was soll ich jetzt damit machen? Was würdest du tun, wenn du in der Situation wärst? Alles, was man tun kann, ist einfach nur beten in so einer Situation. Unser Haus ist in Los Angeles, unsere Familie. Ich bin geboren in Los Angeles, ja. Unsere Gemeinde, alles ist in Los Angeles. Ich habe niemals über Deutschland nachgedacht. Also wir haben angefangen zu beten. Und 3 Monate später sind wir einfach gekommen hier nach Deutschland. Also wir hatten dann noch keine Kinder und hatten nur so Freiheit, das zu machen. Und wir kamen nur für eine Woche hierher. Wir kannten keinen, aber wir kamen. Und wir waren auf der Reeperbahn am schlimmsten Ort. Also wir sind morgens aufgewacht und dann sind wir einfach die Straßen längs gegangen, die S- und U-Bahn genommen. Und wir haben einfach nur gebetet. Was ist das? Was ist das? Und das war 2006, die erste Februarwoche. Es hat geschneit. Und als Amerikaner denkst du, im Norden Deutschlands schneit es die ganze Zeit. Ich mache ein bisschen Spaß. Ja, ich denke. Und später habe ich verstanden, das war nicht normal. Also wir gehen die Straßen längs, wir beten. Lange Geschichte kurz. Also in dieser Woche haben wir so 20 bis 25 verschiedene Leute getroffen. Wir kannten gar keinen hier. Aber wir haben den getroffen. Und das größere Bild, unser Zuhause, unser Leben war aber immer noch in Los Angeles. Aber unsere Herzen waren hier. Aber der Herr hat auch die Worte ins Herz gelegt, du wirst wissen, wann der Zeitpunkt ist. Also ich habe das auch meinen Freunden in Los Angeles erzählt. Ich weiß nicht, wann wir gehen, ob das 6 Monate oder 20 Jahre ist, aber wir werden gehen. Und 3 Jahre danach sind wir gekommen. Januar 2009. Und unsere Kinder waren klein, unsere Tochter war 1,5. Und José 4. Also wir sind gekommen mit unserem Gepäck und Kindern. Und ich vergleiche das mit dem Alphabet, A bis Z. Wenn A ist, Gott sagt nein, wüssten wir nicht wie. Was sollen wir hier machen? Wie sollen wir hier leben? Aber Gott hat uns wirklich klar berufen zu gehen. Und wir sind gekommen, haben die Visa bekommen, haben Dienst angefangen. Und da könnte ich jetzt so viel erzählen, aber das werde ich erstmal nicht machen. Ich erzähle eine ermutigende Geschichte jetzt nochmal. In den ersten Monaten, wo wir hier waren, der Herr hat klar gesprochen, wir sollen Januar kommen. Ich habe sozusagen bis zuletzt gearbeitet in meinem alten Job. Aber da war es halt so, wenn ich nicht bis März bleibe, würde ich Geld verlieren, so eine Bonuszahlung. Also, aber das Geld ist nicht so wichtig wie Gehorsam Gott gegenüber. Also, ich will mich jetzt nicht so heilig machen, das war keine einfache Entscheidung. Aber wir haben viel Geld zurückgelassen. Das war so die Richtlinie von der Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Also wir kamen Januar. Und ungefähr 3-4 Monate später habe ich eine E-Mail von meinem Boss bekommen. Buddy, das gibt uns einen Bonus. Das kann doch nicht passieren, dass ich meinen Bonus bekomme. Es ist in der Richtlinie des Unternehmens so geschrieben. Die einzige Möglichkeit, den Bonus dann doch noch zu bekommen, ist, wenn der Präsident vom Unternehmen dann noch so eine spezielle Ausnahme macht. Als wir Amerika verlassen haben, die beiden, die wirklich am ärgerlichsten waren, dass wir gegangen sind, die beiden. Da waren viele, haben uns ermutigt. Wir hatten Leute, die waren ärgerlich auf uns, aber auch welche, die haben geweint, dass wir Amerika verlassen haben. Aber jetzt rede ich über die Ärgerlichen. War mein Vater und der Präsident von dem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Das waren so die härtesten Gespräche, die ich führen musste. So, also ich habe diese Botschaft nicht vom Präsident, sondern vom Boss bekommen. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Warum soll der so eine Ausnahme für mich machen mit dem Bonus? Und einen Monat später, er hat diese Ausnahme gemacht und hat Buddy dann doch noch den Bonus ausbezahlt, den er hätte eigentlich verloren. Also es hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun. Aber der Fakt, dass dieser Mann, der so ärgerlich war, dass ich abgehauen bin, dass der sein Herz so verändert hat, das hat mich berührt. Also ich habe nicht geplant, das zu erzählen heute, aber es ermutigt mich. Es ermutigt mich 7 Jahre später noch, dass Gott Dinge tun kann, die wir niemals erwartet hätten. Und vielleicht könnt ihr es auch vorstellen, dass viele Leute uns gefragt haben, wieso kommt ihr von Los Angeles nach Mecklenburg? Also ich mag Mecklenburg. Aber die Frage kommt, auch in Hamburg. Also das ist nicht diese normale Geschichte, aber das ist unsere Geschichte. Also ich denke oft über Paulus nach. Also wenn du ein bisschen was über ihn weißt, ungefähr die Hälfte seines Lebens hat er Christen verfolgt. Dann hatte er eine Begegnung mit Jesus und er war niemals mehr der gleiche. Er hat ungefähr die Hälfte des Neuen Testaments verfasst. Aber ich mag es, wenn Paulus seine Geschichte erzählt. Er ist ehrlich und er legt offen dar, was ihm passiert ist. So hat er Jesus kennengelernt auf der Straße nach Damaskus. Und das hat mir geholfen, weil meine Geschichte ist wirklich verrückt. Warum solltest du sonst ein Land verlassen? Du kennst die Sprache nicht. Ich kann nur ehrlich sein. Manchmal haben wir nur unser Zeugnis. Also sei ermutigt. Als wir heute angebetet haben, habe ich an euch gedacht, dass ihr einfach ermutigt seid über die geistlichen Gaben, die Gott euch gegeben hat. Diese Leidenschaft, dieses Feuer, dass ihr ermutigt seid diesen Morgen. Also Nummer 1, Gott verändert ein Leben. kann dein Leben verändern. Und manchmal, wenn wir nicht weiter wissen, können wir einfach erzählen, das, was Jesus für uns getan hat. Kann Gott auch eine Nation verändern? Ich denke, selbst wenn man diese Frage stellt, das kann von Pastor den Kopf mit waschen. Also guck dir mal die Nachrichten an, was passiert in der Welt. Kann Gott wirklich eine Nation verändern? Gibt es da einen biblischen Beleg, dass wir wirklich sagen können, dass Gott Nation verändern kann? Weil das ist, was wir brauchen, ein biblisches Fundament, auf dem wir stehen. Und es gibt ein Fundament. Und wir werden uns das heute Morgen anschauen. Ich bete nochmal. Vater, danke für diesen Morgen. Herr, ich bete, dass wenn wir dein Wort aufschlagen, dass dein Wort in uns lebendig wird. Egal woher wir kommen und egal wo wir leben, Herr, dass wir ein Vertrauen haben in deine Kraft. Herr, wir beten, dass dein Wort in uns lebendig wird, jeder speziell für jeden Einzelnen. Amen. Also ich habe mir diese Woche was angeschaut, was ich mir früher noch nie angeschaut habe. Also ich habe einfach mal über die Länder der Welt eine kleine Suche gemacht. Und Länder, die einen sogenannten Unabhängigkeitstag feiern, also die frei geworden sind. Also und ich war geschockt, das hätte ich nicht erwartet, dass in ungefähr 180 Länder, die jährlich solche Feiern haben, solche Unabhängigkeitstage. Sehr interessant. Also ich komme von Amerika, also da wird die Unabhängigkeit 4. Juli gefeiert. Also jeder 4. Juli jährlich ist da eine Feier, wo an 250 Jahre zuvor gedacht wird. Also Amerika war dann nicht mehr unter der Kontrolle von Großbritannien. Und wenn du in Amerika am 4. Juli bist, hast du Paraden und Feiern, viel Essen und dein Bauch wird größer. Hamburger. Aber es ist ein Tag, wo die Unabhängigkeit Amerikas gefeiert wird. Also ich kenne das gut. Aber jetzt guckst du Nation nach Nation nach Nation. Die haben ihre eigenen Feiern. Und manche sind vielleicht nur 100 Jahre befreit, also seit erst 100 Jahren. Also ein Land macht das stolz an dem Tag, wo sie frei geworden sind. Und das ist jetzt keine geistliche Angelegenheit. Und so wie bei mir, als ich meine Geschichte erzählt habe, als ich vor 20 Jahren frei geworden bin durch Jesus. Und wir freuen uns als Land, wenn unser Land auch frei ist, unabhängig. Und diesen Morgen werden wir über die jüdischen Leute ein wenig sprechen. Und speziell das Passafest. Und ich weiß nicht, wie viel du von Passafest Bescheid weißt. Und das Passafest wurde als Erinnerung gefeiert von den Juden, als sie von den Ägyptern frei geworden sind. Also Amerika macht das seit ungefähr 250 Jahren, die Unabhängigkeit feiern. Das Passafest wird seit fast 3000 Jahren gefeiert. Das erste war 1500 vor Christus ungefähr. Also fast 3000 Jahre wird das Passafest gefeiert. Die Juden gucken an ihren Tag der Freiheit zurück, Unabhängigkeit. Und was war da damals ihre Situation? Also im Mose, das wird im Mose erklärt. Also das waren wohl damals um die Millionen Juden. Die waren Sklaven den Ägyptern gegenüber. Und das war ihre Realität. Die waren nicht frei. 0% frei. Die hatten ein brutales Leben. Sie waren als Sklaven zu Ägyptern hatten sie ein brutales Leben. Das war ihre Realität. Aber jetzt, für ungefähr 3000 Jahre, feiern die Unabhängigkeit, die Freiheit davon, von dieser Sklaverei. Also die Frage ist, wie sind die denn frei geworden? Wie hat das angefangen? Wie hat das angefangen?
Exodus chapter 2.
Mose
first 2 chapter 2. And guys, this is our focus this morning. This is our point. This is what I pray just resonates into our heart.
2. Mose
verse 23. Oh, wait a second. Remember, this is how it began.
So hat es angefangen.
This is what you're about to read. This isn't, they're not free yet. No,
noch sind sie nicht frei.
But they did something that then began the process.
Aber die haben etwas getan und das hat einen Prozess angestoßen, der in die Freiheit geführt hat. Und ich bete, dass wir von denen lernen. Und dass wir lernen, dass Gott hört. Ich bete, dass wir aufstehen und so handeln, wie wir es hier lesen. Wenn du eine Leidenschaft für Deutschland hast und du möchtest sehen, dass Gott hier unglaubliche Sachen tut, dann denke ich, können wir davon lernen, wie die Israeliten in diese Situation gehandelt haben. Also die sind in Sklaverei, aber was ist passiert, dass sie in Freiheit gekommen sind?
Exodus chapter 2, verse 23. Now it came about in the course of those many days that the king of Egypt died, and the sons of Israel sighed because of the bondage. And they cried out, and their cry for help because of their bondage rose up to God.
Can you, is this good?
Sorry, just verse 23. Chapter 2, Exodus.
Also Exodus 2, 23, okay. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Die haben zu Gott geschrien.
That's where Passover really started, is as they cried out to God, God help us.
Hier fing das Passafest an, als sie anfingen, zu Gott zu schreien.
Jesus also modeled crying out. Jesus also
Jesus hat, by example in this Jesus hat auch da Beispiel hinterlassen, was
Hebrews chapter 5, verse 7.
Hebräer Kapitel 5,
Vers
7.
In the days of his flesh, this is about Jesus, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. And he was heard because of his piety.
Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte, und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Das Beispiel von Jesus geht zurück in den Garten Gethsemane. Einer meiner Lieblings- und ermutigsten Stellen in der Bibel. Weil Jesus in dem Moment ist so echt, aber er will den Willen Gottes tun. Und Jesus fragt den Vater, Vater, ist da noch irgendein anderer Weg? Und wisst ihr, was ich daran so liebe? Er gibt uns so viel Freiheit vor Gott, dass wir auch ehrlich vor Gott unsere Gefühle darlegen können. Er war echt. Aber was wir auch gelernt haben, er ist echt und er teilt sein Herz. Aber unter allem dem sagt er, Vater, dein Wille soll geschehen. Und das ist christliche Reife. Wenn wir unsere Leben leben, dass wir so echt vor Gott sind. Und wir teilen unser Herz, unsere Wünsche. Und in Matthäus 7 sagt Jesus, wir sollen suchen. Aber egal, was wir auch Gott mitteilen, aber letztendlich, wenn wir unser Herz ausgeschüttet haben, sagen wir, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Wie schön ist das? Also die Israeliten haben geschrien. Und Jesus hat gezeigt, was das bedeutet, zu Gott zu schreien. Also das ist für mich, wenn ich mal ein Wort verstehen möchte und du denkst, du verstehst das, also wenn du das jetzt Wort hörst, schreien nach, ich denke, das können wir alle verstehen. Aber ich würde aber auch gerne wissen, was ist denn der Gegensatz dazu? Also der Gegensatz dazu ist ruhig sein. Aber die Israeliten, die waren nicht ruhig, sondern die haben nach Gott geschrien. Und im Garten Gethsemane war Jesus nicht ruhig, aber er hat zu seinem Vater gerufen. Bedeutet das, dass wir immer zu Gott schreien müssen? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt Zeiten, wo wir das tun müssen. Sicher sind da Zeiten. Also als ich diese beiden Beispiele mir angeschaut habe, da wurde ich auch selbst sehr herausgefordert dadurch. Und dann habe ich mich selbst gefragt, also mich Buddy, wie oft habe ich schon nach Gott geschrien? Nicht wie oft habe ich gebetet. Wie oft habe ich schon zu Gott geschrien? Ungefähr vor 2 Jahren. Da hatten wir eine sehr harte Situation in meiner Familie. Und für ungefähr 2 Stunden, wir dachten, etwas ganz, ganz Schlimmes, Schreckliches passiert zu einem in unserer Familie. In der Zeit habe ich wirklich zu Gott geschrien. Ich war der Einzige da. Ich habe geschrien. Ich habe nicht gebetet. Ich habe wirklich zu Gott geschrien. Wir wissen nicht ganz genau, wie das gewesen ist, als Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater. Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben eine Zeit hattest, wo du wirklich zu Gott geschrien hast. Und wir waren in einer Situation, wir haben gebetet für denjenigen, der war in einer sehr schwierigen Situation. Ach so, keiner wusste, wo diese Person ist. Keiner konnte helfen. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Was bedeutet das eigentlich, zu Gott zu schreien?
Israelites, when they cried out, no one could help them. So als die Israeliten angefangen haben, zu Gott zu rufen, keiner konnte ihnen helfen. Gott war der Einzige, der alles für sie tun konnte. Ich habe darüber nachgedacht. Und dann habe ich über Jesus im Garten nachgedacht. Niemand konnte ihm helfen. Da waren ganz viele Leute. Nur Gott konnte helfen. Und ich habe über meine eigene Situation nachgedacht. Keiner kann uns helfen. Keine Polizei. Da war keiner, der helfen konnte. Also ich habe nur zu dem Einzigen gerufen, der alles tun kann. Und dann, habe ich ich habe dann diese drei Situationen in Verbindung miteinander gebracht. Was ist an den Situationen gemeinsam? Es ist, wenn du dieses nach Gott schreist, wenn du weißt, nur Gott kann jetzt wirklich helfen. Nur Gott kann es tun. Und ich habe mir gedacht, warum rufe ich nicht mehr zu Gott? Warum ist das kein normaler Bestandteil meines Lebens? Und ich werde dadurch herausgefordert. Also mein Herz für uns heute Morgen, dass wir ein Herz bekommen für Deutschland, Gott anzurufen. Dass wir zu Gott kommen, weil wir wissen, er ist der Einzige, der es tun kann. Er ist der Einzige, der Herzen verändern kann. Und wenn wir alles andere beiseite schieben, Vater, du bist der Einzige, der eine Nation verändern kann. Und wenn du jetzt durch das Buch Exodus liest und du siehst, wie Gott geantwortet hat, dann ist es sehr schön. Und am Ende waren die Leute frei. Und das ist mein Herz für uns. Dass wir ein brennendes Herz haben, dass wir zu Gott rufen, dass diese Nation verändert wird. Und Leute, ich habe diese Predigt noch nie gepredigt. Das ist auf meinem Herz für euch, für uns. Und ich weiß nicht warum. Aber ich möchte diesem Wort treu gegenüber sein, dass wir für Deutschland wirklich in den Riss treten. Und ich kann das nicht erklären. Und die letzten 10 Jahre mein Gebetsleben ist das hier. Also Gebetszeit. Für Amerika bete ich im Verhältnis so. Mein Herz ist für Deutschland. Ich spreche beides. Also meine Tochter ist die Beste, ihr Deutsch ist richtig gut. Aber obwohl auch mein Deutsch nicht so gut ist, er hat mir ein Herz gegeben zu beten, eine Gebetslast. Und als wir in Mecklenburg gelebt haben, vielleicht einige wissen das, der Osten ist ein bisschen anders. Auch von dem Hintergrund, den die haben. Und ich habe das geliebt, mehr von den Deutschen kennenzulernen, ihre Kultur. Und das hat mich so richtig so aufgewühlt, das zu sehen, dass Gott dort Wunder tut. Und überall in Deutschland. Und ich habe jetzt die letzten Tage darüber nachgedacht, wie schön wir in diesem Raum fangen an, wirklich Gott anzurufen für diese Nation. Also Paulus hat das in seinem Leben auch beschrieben, dass er sein Leben als Trankopfer dargegeben hat. Und wie schön ist es, wenn wir einmal vor dem Vater stehen, dass wir sagen oder dass wir ein Leben hinter uns gelebt haben, dass wir für diese Nation wirklich Gott angerufen haben.
Und wir haben es nicht getan. Wir haben auf dein Wort geachtet und gesehen, wie du geantwortet hast auf das Schreien deiner Leute. Und wenn du mal eine interessante Bibelstudie machen möchtest, such mal nach den Schlagwörtern Schreien. Da sind hunderte Beispiele, wo Leute Gott zu dem Vater geschrien haben und Gott hat geantwortet. Und ich möchte das jetzt demütig sagen. Gott kann auf jegliche Art und Weise antworten. Aber da ist eine biblische Basics, wenn wir zu ihm schreien. Und biblische Beispiele von Leuten, die zu Gott geschrien haben. Und dass unsere Herzen wirklich auch brennen, um für Deutschland einzutreten. Und nicht irgendwie so leer, ach, wie kann er das machen? Wie haben das die Israeliten gemacht? Die haben unter brutaler Herrschaft als Sklaven. Und dann ist es da so hinausgelaufen, dass Mose gekommen ist. Aber wie hat's angefangen? Die haben zu dem Vater geschrien. Ich gebe euch noch ein ermutigendes biblisches Beispiel. Wir lesen das nicht. Das ist aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 19. Und das ist von Paulus, der hat ungefähr 10 Jahre seines Lebens in diesem Missionsdienst verbracht. Und die Stelle, wo er am längsten war, war in Ephesus. Das ist jetzt das in der Türkei. Und was ich an Ephesus liebe, in Apostelgeschichte 19 kannst du mal irgendwann später lesen, da sind ein paar Fakten über Ephesus. Eine große internationale Stadt. Die hatten da einen Tempel, das war zu der Zeit ein Weltwunder. Und wenn du so einen großen Tempel hast, dann hast du auch viele Leute, die damit Geld verdienen. Und wenn ich ehrlich bin, ich denke das daran wie in Hamburg. Reeperbahn ist ein Platz. Und da sind viele Leute, die machen viel Geld in Verbindung zur Reeperbahn. Also, wieder zurück zu Ephesus. Und Paulus und andere haben das Evangelium gepredigt. Es ist faszinierend in Kapitel 19. Innerhalb von und das Evangelium innerhalb von einem Zeitraum von 2 Jahren ist das Evangelium dort verteilt worden. In nur 2 Jahre sagt die Bibel. Und was ich auch liebe und mich ermutigt, und da sind Leute, die machen Geld mit solchen Götterstatuen oder Objekten. Also in Bezug auf den Tempel verdienen die ja viel Geld. Also die kommen zusammen, die versammeln sich und sagen, hey, Paulus zerstört unsere Geschäfte. Das sagt die Bibel. Die haben, weil die haben so viel, die haben Geld verloren, weil viele von diesen Idolen, von diesen Götzen weggegangen sind und zu Jesus gekommen sind. Und dann sind sie gegen Paulus vorgegangen. Lass uns das auf uns anwenden. Die haben mit nur ein paar Leuten angefangen. So viele Menschen in Hamburg kommen in diesem Bereich zu Jesus. Dass zum Beispiel die Leute, die in Reeperbahn viel Geschäfte machen, Geld verdienen, dass die anfangen, Geld zu verlieren. Weil so viele Leute von Pornografie und Sünde weggehen und zu Jesus kommen. Das hört sich eigentlich unergreifbar oder unglaublich an. dann wenn das für dich auch so ist, dann lies mal Apostelgeschichte 19. Aber das soll uns ermutigen, dass Jesus Kraft hat, auch so eine Stadt zu verändern. Weil unsere Welt ist hart. Also wenn du die Nachricht anschaust, ist das sehr, kann das sehr entmutigend sein. Und das liebe ich an dem Wort Gottes, dass ich auf diesen Wahrheiten stehen kann, die Dinge verändern. Ein Leben verändern, die Israeliten, also Länder verändern, Städte verändern, so wie Ephesus. Das soll uns aufbauen, uns ermutigen. Lass uns zusammen bitte beten. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen in diesem Raum. Jeder ist ein Geschenk. Ich bete, Herr, diesen Morgen, dass er versteht, wie du ihn erschaffen hast. Und die Talente und Gaben, die du ihm gegeben hast. Und egal, wie schwierig auch eine Situation sein mag, Vater, wir wollen wissen und vertrauen, dass deine Wege größer sind. Vater, dass du das Unmögliche tust. Vater, nichts ist unmöglich mit dir. Ich bete für die Gemeinde hier in Lauenburg, dass sie so ermutigt werden, dass sie einen neuen Hunger haben, für ihre Stadt zu beten, dass sie sich erinnern an Ephesus. Und du kannst es auch in Lauenburg tun. Und ich bete, Herr, dass ein Hunger und ein Feuer fürs Gebet für Deutschland kommt, dass es in dem Herzen der Leute hier brennt. Und dass sie wirklich als ein heiliges Feuer, dass sie nach dir rufen, dass du dein Werk hier in Deutschland tust. Dass ein heiliges Feuer hier anfängt zu brennen. Und wir bitten deinen Segen für diese Stadt. Und deinen Segen für die Leiterschaft und die hier Teil der Gemeinde sind. Herr, dass sie ermutigt werden für ihre Nachbarn. Dass die Liebe Christi in dieser Gemeinde explodiert. Dass sie ihr Leben so in Liebe zu dir leben. Auf den Märkten, auch egal wo sie hingehen. Und dass sie einfach einen Unterschied machen. Und dein Wort sagt, sie werden erkennen, dass wir Christen sind, weil wir einander lieben. Oft überführt mich dieses Wort. Mögen wir uns einander lieben auf eine schöne Art und Weise. Herr, du sagst, du bist gekommen, nicht um dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, dass wir unsere Leben füreinander hinlegen. Herr, danke, dass wir in deinem Namen zusammenkommen können. So ermutigt, diese Menschen hier zu sehen. Herr, dass wir vorwärts gehen, auf deinem Wort stehen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Führe uns und leite uns. Und ändere diese Nation. Amen.